Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Neustiften. Neustiften ist die Plattform für gemeinnützige Organisation und gesellschaftliches Engagement. Und heute gibt es einen kleinen Sonderpodcast mit Anna Punke-Dresen und Jörg Schumacher. Mein Name ist Andrea Schiemens und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit den Kollegen Jörg und Anna. Herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, schön, dass wir da sein dürfen.
Ich freue mich auch, danke.
Nun sind wir quasi schon mit Neustiften, Jörg, seit 2 Jahren am Start.
Seit ungefähr 2 Jahren. Die Marke gibt es, glaube ich, schon ein bisschen länger, ne? Die haben wir uns schon vor, glaube ich, 3, 4 Jahren ausgedacht. Aber so richtig am Start sind wir erst seit 2 Jahren. Genau.
Und eigentlich haben wir ein altes Format reaktiviert, reanimiert, wie immer man das nennen will. Vielleicht wissen das noch einige unserer Hörerinnen und Hörer, dass wir das auch schon mal im Kontext einer Bank hatten, dieses Format. Wir haben es aber tatsächlich dank der journalistischen Expertise von Jörg ein wenig entstaubt und aufpoliert, oder Jörg?
Ja, genau, das haben wir gemacht. Zumindest ist das unser Anspruch. Ob es uns gelungen ist, das müssen natürlich die Hörerinnen und Hörer quasi sagen oder bewerten. Aber genau, das war die Idee. Und letztlich, Anna, war das ja auch die Idee, die so ein bisschen hinter dem steckte, was du machst, oder?
Also ich kenne euch beiden ja auch schon ziemlich lange und kannte auch das alte Format tatsächlich. Fand das immer ganz toll, was ihr da in den Newslettern gepostet habt und sozusagen ja die NGO-Szene um eine Informationsplattform bereichert habt. Es gab ja dann eine kleine Pause und ich habe auch mitbekommen, dass ihr beide das sozusagen reanimieren wollt und war da ganz begeistert, weil ich das früher auch sehr, sehr regelmäßig gelesen habe. Und dann kamen wir eben ins Gespräch und ich hatte diese Idee des Mensch des Monats und bin, ja, finde es total toll, dass ihr dazu gestimmt habt und mich auch ermutigt habt, diesen Testballon zu fahren, der ja jetzt auch schon 1,5 Jahre läuft.
Ja, das stimmt. Ganz schön lange. Ja, richtig. Ich glaube, 19 Folgen sind es inzwischen schon, ne? Habt ihr eben mal durchgezählt? Ja, mein Gott, ja, das ist ganz schön ordentlich. Ja, das war ein tolles Format und im Grunde, oder ist ein tolles Format und im Grunde stellvertretend dafür, was wir vorhaben, ne, Andreas? Wir wollen im Grunde ja eine Plattform für Philanthropie, Fundraising, Kommunikation schaffen, die es aber eben auch ermöglicht, Leuten, die jetzt nicht so in dieser Szene zu Hause sind, die nicht alle Fachbegriffe kennen, sich da trotzdem schnell quasi zu Hause zu fühlen und schnell reinzukommen. Und Anna, ich glaube, der Mensch des Monats ist immer eine ganz tolle Idee, jemanden rauszugreifen und den auch wirklich, und das machst du, finde ich ja auch ganz toll, den in allen Vielen Facetten Dank. Zu beleuchten. Also den quasi auch ein bisschen privat zu schildern. Ne? Ist das eigentlich schwierig, an diese Leute ranzukommen?
Also tatsächlich sind die bisherigen Menschen, die ich da so vorgestellt habe, das habe ich, glaube ich, auch in dem allerersten so ein bisschen erzählt, tatsächlich Menschen, die ich aus meinem eigenen Netzwerk kenne, beziehungsweise die mir begegnet sind, also auch dank euch, also auch dank euch beiden, habe ich mein Netzwerk in den letzten Jahren sehr stark aufbauen können. Ich bin ja auch schon lange im gemeinnützigen Bereich und Stiftungsbereich unterwegs. Und
wie
tatsächlich.
Lange, ganz kurz, wie lange bist du schon dabei eigentlich?
Also tatsächlich bin ich dabei, ich habe so ein bisschen überlegt, ich habe ja im Studium angefangen, mich auf diesen Stiftungsbereich ein bisschen zu fokussieren, durch Hans Fleisch, dem ehemaligen Generalsekretär des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen, der auch mein Doktorvater sozusagen ist, und durch ihn kam ich zu diesen ganzen ersten Stiftungstagen, dort habe ich auch euch beide kennengelernt, also ich würde sagen, das ist tatsächlich schon über 10 Jahre her, dass ich da selbst eingestiegen bin und auch durch meine Praktika, die Doktorarbeit und diverse Jobs, die ich inzwischen schon gemacht habe, habe ich quasi dieses Netzwerk aufgebaut und alle, also fast alle, die ich in den letzten 19 Monaten vorgestellt habe, kenne ich persönlich. Ich habe von euch dann auch ein paar Tipps bekommen, zum Beispiel Günter Lutschinger, den wollte ich die ganze Zeit mal kennenlernen, da man ja auch sehr viel von ihm hört. Da wart ihr dann sozusagen der Türöffner, aber bisher war es sozusagen eigentlich nicht schwer, weil es ja auch viele sehr interessante Persönlichkeiten gibt, die auch von ihrer Biografie her eben sehr geprägt sind durch das eigene persönliche Engagement. Und dadurch war das eigentlich ein leichtes. Die Liste, die ich habe, wird weniger. Und wir haben ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen, was nächstes Jahr vielleicht irgendwie ja ein Fokus sein könnte. Aber da können wir ja gleich nochmal drauf eingehen. Also dieses
Andreas, an der Stelle können wir auch einen kleinen Aufruf starten, ne, an alle Hörerinnen und Hörer. Also wer gerne mal einen Mensch des Monats haben wollen würde oder selber gerne mal Mensch des Monats wäre, der kann uns gern schreiben, oder Andreas?
Absolut, man kann es machen, tatsächlich, dass man vielleicht auch jemanden vorschlägt als Mensch des Monats oder man macht es wie Gerhard Schröder und schlägt sich selber vor. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Ich finde, Anna, dieses Format hat ja spielt nicht nur eine wichtige Rolle, um die Menschen im Ehrenamt nochmal zu würdigen und vorzustellen, beispielhaft an den Menschen, die du dort ausgewählt hast, sondern ich glaube, Jörg, dass dieses Ehrenamt ja in der Zivilgesellschaft ohnehin die tragende Säule ist und dass wir deshalb natürlich bei Neustiften sowohl die hauptamtlichen Mitarbeitenden, nicht nur Fundraising und Marketing, sondern insbesondere ja auch Geschäftsführerinnen und Vorständinnen, die gezielt ansprechen und das aber gleichzeitig auf Augenhöhe mit dem Ehrenamt machen. Ich glaube, das ist das, was mich damals an der Idee begeistert hat, als Anna meinte, wir könnten ja mal den Mensch des Monats machen.
Ja, da hast du vollkommen recht. Es kommt tatsächlich auf den Mix an. Und das, was Anna schon gesagt hat, man lernt viele interessante Menschen kennen, ne? Aber das ist ja nicht nur die Hauptidee. Ich erinnere mich sehr an eine ehemalige Chefin eines großen Verlagshauses, die Inhaberin, die hatte einen Preis ins Leben gerufen, damit sie auch mal berühmte Schriftsteller kennenlernt, damit man die einlädt. So ist bei uns natürlich nicht, sondern wir haben tatsächlich auch ein Anliegen und das zieht sich ja durch bei Neustiften. Wir wollen natürlich schon das ehrenamtliche Engagement und auch das bezahlte Engagement quasi, also was Geschäftsführer und Vorstände angeht, das wollen wir natürlich schon beleuchten. Und ich glaube, da ist es uns schon ganz gut gelungen, so Schlaglichter zu werfen. Aber Anna, sag doch mal eben, 19 haben wir eben gesagt, hast du schon interviewt. Was war denn der besonders oder diejenige, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Ja, das ist total schwierig. Da gibt es also viele, die auch durch das eigene Engagement quasi die eigene Karriere sehr geprägt haben. Ich habe zum Beispiel Karin Heinzel, da habt ihr ja auch gesagt, die ist auch über LinkedIn sehr auf große Resonanz gestoßen, interviewt, ich glaube Anfang des Jahres. Die kenne ich persönlich, weil ich mich auch in diesem Netzwerk MentorMe selbst engagiere seit einigen Jahren. Und das ist halt tatsächlich so eine Powerfrau, ne? Die also durchs eigene Engagement quasi, ins eigene Tun gekommen ist und sozusagen selbst erfahren hat, wie ihr das gut tut und sie darüber Netzwerke aufbaut und sozusagen dann entschieden hat, also anfangs aus so einem reinen Ehrenamt auch heraus, sich da selbstständig zu machen und sozusagen diese Plattform zu gründen und die wirklich auch so eine Netzwerkerin par excellence ist, die also durch nächteslanges Googeln und einfach mal auf Veranstaltungen gehen, Menschen ansprechen und so es geschafft hat, eben dieses riesige Netzwerk aufzubauen, was inzwischen auch ein Partnerprogramm in Afrika hat und so. Also es ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und da gibt es auch noch ganz andere, also zum Beispiel Katharina von der DSEE, die ja inzwischen auch eine sehr große Stiftung ist, auch viele Jahre, also sowohl ehrenamtlich als auch hauptamtlich im NGO-Bereich gearbeitet hat und auch gesagt hat, dass die quasi schon so aufgewachsen ist und ihre Eltern das vorgelebt haben, ne? Dass man sich für das Gute einsetzt. Und das zog sich eigentlich durch alle Interviews durch, dass alle damit aufgewachsen sind oder sich also schon in der Schulzeit, Studiumszeit selbst engagiert haben. Und das zeigen ja auch die Studien, ne? Also die sozusagen Zugang haben zu Ehrenamt, das später dann auch wie selbstverständlich das zum Leben dazugehört. Und das ist bei euch beiden ja auch so. Da würde ich euch auch mal zurückfragen, wie ihr das so bei euch auch bewertet. Ihr seid ja quasi jetzt auch über die Plattform Neues Stiften ja auch quasi ehrenamtlich, ne? Also ihr schenkt ja auch eure Zeit, eure Expertise, eure Erfahrung, um dieses Netzwerk, diese Plattform am Leben zu halten.
Das ist, glaube ich, wie im richtigen Ehrenamt. Es fühlt sich überwiegend wie Arbeit an und nicht wie Ehrenamt. Und wir sind, glaube ich, was uns beide, den Jörg und mich, an dieser Stelle so als, ich würde mal sagen, wir sind so ein bisschen die treibenden Kräfte in dieser auf dieser Plattform. Ich glaube, wir sind tatsächlich in der günstigen Lage, dass wir sowohl unsere Führungskräfte, also unser Vorstand, Geschäftsführung sind, als auch die Operativen. Das macht es im Alltag ein bisschen einfacher, weil letztendlich Jörg mich immer motivieren kann und ich ihn. Und ich glaube tatsächlich, wie das überall so ist, so manchmal freut man sich so richtig auf die neuen Ausgaben des nächsten Newsletters. Und manchmal ist es bei mir so, dass Jörg eine wahnsinnige Energie aufbringen muss, damit ich auch zeitnah meine Texte liefere und freigebe, Jörg. Also ich glaube, du bist derjenige, der im Ehrenamt am meisten bei uns unter dieser Arbeit von mir leiden musst, oder?
Ja, das weiß ich nicht. Das ist ja immer ein Geben und Nehmen, wie das ja übrigens auch im Ehrenamt so ist. Das kenne ich ja auch aus verschiedenen Krisenkommunikationen, ne, dass gerade im Ehrenamt das besonders ist. Aber nein, aber ich glaube, dass wir uns das ganz gut aufteilen. Und das, was du sagst, Anna, ist natürlich richtig. So habe ich es allerdings ehrlich noch nie gesehen. Also ja, wir machen das größtenteils ehrenamtlich. Wir haben tatsächlich auch in diese Plattform Geld investiert, um diese Plattform zum Laufen zu kriegen. Wir bieten natürlich auch sowas an wie Masterkurse und so gegen eine Schutzgebühr, auch gegen eine ordentliche Schutzgebühr, weil wir denken, dass da auch ein bisschen Qualität auf die Straße kommt. Aber im Wesentlichen ist es ja genauso, wie du gesagt hast. Wir glauben oder ich glaube, dass das wäre jetzt mal eine Frage an Andreas. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, Menschen für ein Ehrenamt zu begeistern. Und ich glaube, dass dann auch der Einstieg, also ne, du hast es eben gesagt, Anna, in die weitere Karriere, Stichwort Karin Heinzel, in die weitere Karriere ein einfacher sind. Und ich glaube, dass das gerade, wenn ich das mal so pathetisch sagen darf, in diesen Zeiten, ja, Stichwort Überalterung, Inflation, Krieg, Tod, Pest und Cholera, natürlich auch wichtig ist, dass man da Nachwuchs kriegt. Oder wie siehst du das, Andreas, an der Stelle? Weil das ist, glaube ich, auch immer ein Anliegen gewesen, das du dir ja zu eigen gemacht hast, ne?
Ja, tatsächlich geht es mir ja genauso wie die Menschen, die Anna ja auch im Interview hatte. Ich bin ja auch quasi übers Ehrenamt damals in Bahrenfeld im Jugendzentrum in diese Szene hineingeraten. Und ich glaube, dass die Zivilgesellschaft vor zwei großen Herausforderungen steht, nämlich zum einen, sich unheimlich zu professionalisieren, insbesondere, was ja unsere Kernthemen sind, Kommunikation, Marketing und Fundraising. Das ist, glaube ich, etwas, da ist noch gewaltige Luft nach oben, insbesondere wenn wir schauen, wie viele von den kleineren Initiativen, Verbänden, Organisationen und Stiftungen diese Tools gar nicht im Moment nutzen können, weil ihnen eben die Personalressource fehlt und vielleicht auch das Geld. Und das wiederum bedeutet, dass wir viel stärker wieder ehrenamtliche Mitarbeitende integrieren müssen, also einbinden in die Arbeit. Und da haben wir eigentlich ja recht gute Erfahrungen mit der Generation 70+. Die ist ja mit Ehrenamt sozialisiert. Und viele Organisationen haben aber keine Erfahrung mit dem Ehrenamt von jungen Menschen. Und ich höre ja häufig so dass den Klageruf, die Jungen engagieren sich nicht. Und wenn man in die Zahlen schaut, das ist absoluter Quatsch. Sie engagieren sich sehr wohl. Und wir können das ja quasi jeden Tag in der Zeitung lesen, wo sich junge Menschen zum Beispiel fürs Klima stark machen. Und ich glaube, die Herausforderung für die Organisation ist es, tatsächlich so einen Wandel in der eigenen Wahrnehmung von Ehrenamt zu haben und tatsächlich attraktiv für junge Menschen zu sein. Das ist, glaube ich, die große Herausforderung in dem Bereich.
Ist das, wenn ich mal eben fragen darf, Anna, du warst ja auch lange in so einem Gesprächskreis, hätte ich mal gesagt, Quatsch, in so einer Jugendbewegung, die Elemente und so weiter tätig und hast.
Das waren junge Menschen in Stiftung, Jörg, und da haben wir beide unseren einzigen Oscar in unserem Leben bekommen.
Ja, das ist richtig. Genau, da saß ich sogar ehrenamtlich schon, ne? Ich glaube, Beirat.
Da warst du auch ehrenamtlich, Beirat. Jörg, genau.
Ganz genau, ja, genau.
Und auch ein Ehrenamt von euch.
So ist es. Das hat mich damals wirklich sehr fasziniert, weil das war ja im Grunde eine Organisation, die ja darauf ausgerichtet war, junge Menschen eben in Stiftungen und auch ein bisschen zu vernetzen und nicht so allein zu lassen mit den vielen alten weißen Männern, die es zumindest damals noch gab. Ist das denn tatsächlich so, Anna, dass du sagst, das sind schon unterschiedliche Bedürfnisse als diese Generation? Andreas hat es gerade gesagt, 70+, die quasi das Ehrenamt mit der Muttermilch mehr oder weniger aufgesogen hat.
Also ich würde schon sagen, genau, dass das natürlich zwei Generationen sind, ne, die sehr unterschiedlich auch aufwachsen. Also der Anspruch, den wir hatten oder immer noch haben, den Kreis Junge Menschen Stiftung gibt es ja immer noch. Tatsächlich gab es eine Corona-Pause und wir sind gerade dabei, ne, das wieder zu reaktivieren und hoffen, dass das auch uns gelingt. Aber tatsächlich haben wir halt gemerkt, dass die Generationen, die wir erlebt haben, die sozusagen sich für den gemeinnützigen Bereich interessieren und da auch rein wollen und dann vielleicht mal so ein Treffen des Kreises Junge Menschen Stiftungen mitgemacht haben, dass die tatsächlich natürlich auch anders arbeiten möchten. Ne? Also die wollen nicht so starke Strukturen mit starken Hierarchien, sondern die wollen gern flexibler sein. Die Vereinbarung von Beruf und Familie, die ist sehr, sehr wichtig. Ne? Und sozusagen da auch gegenseitig darauf Rücksicht zu nehmen und auch das, was ihr ja sagt, dass es einfach sehr wichtig ist, auch zu kommunizieren und auch die Medien, die es ja jetzt einfach braucht.
Ja.
Das sehen wir ja auch, dass neues Stiften auch sehr gut durch dieses Teilen auf LinkedIn und Facebook halt funktioniert, ne? Also da musste der Stiftungsbereich beziehungsweise der gemeinnützige Bereich ja auch sehr stark lernen die letzten Jahre. Das hast du ja auch erfahren, ne? Also dass sozusagen das noch nicht so in der modernen Welt angekommen ist. Und ich glaube, da ist auch neues Stiften ein Impulsgeber, um das so ein bisschen über den Podcast, den ihr ja auch führt, zu streuen. Was sind da gerade so die Trends und was braucht der gemeinnützige Bereich eben auch, um sich da selbst zu helfen und selbst gut kommunizieren zu können.
Das ist richtig. Wir haben ja auch so einen Bereich Digitalisierung quasi. Da haben wir Nico Reis von Race Now oder früher Altruja, kennst du ja auch, gewinnen können, der da so ein paar Blogbeiträge quasi veröffentlicht. Das läuft jetzt auch an. Also das ist schon wichtig. Aber glaubst du denn oder beziehungsweise konntest du beobachten, wenn du gerade sowas sagst wie Vereinbarkeit von Beruf und Familie, hast du da beobachtet, also nicht zuletzt auch bei deiner Tätigkeit, dass sich da bei den Stiftungen, bei den gemeinnützigen Organisationen was getan hat? Also, dass die wirklich sagen, okay, komm, wir wollen diese Generation haben, dann müssen wir auch was dafür tun. Also, dann müssen wir die Bedingungen ändern. Ist das so?
Also, das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, da muss man schon unterscheiden zwischen so quasi sehr traditionellen Häusern, denen das, glaube ich, einfach noch schwierig fällt, ne? Die sozusagen schon auch einige Teilzeitstellen haben, weil der gemeinnützige Bereich natürlich auch jetzt nicht so viel Geld für Personal zur Verfügung hat, die haben ja da meistens dann doch eine strenge Regelung, dass sozusagen die Erträge ja mehr in Projektarbeit fließt und weniger im Personal. Ich habe aber trotzdem schon das Gefühl, dass dieses Thema auch schon virulent ist und auch thematisiert ist. Der gemeinnützige Bereich ist ja auch ein Bereich, in dem sehr viele Frauen arbeiten, die dann eben Teilzeitstellen haben und ich ja auch als Mensch des Monats zum Beispiel Dara Kosuk-Spieß hatte, ne, die sich ja da auch sehr stark als Vertreterin der Handelskammer auch sehr stark macht, um solche Themen da eben auch zu platzieren. Deswegen glaube ich schon, dass auch der gemeinnützige Bereich ein Sprachrohr ist, um Themen wie Digitalisierung, Gleichstellung, Vereinbarkeit von Beruf und Familie da zu thematisieren.
Aber ja, trotzdem ist es doch so, Anna, um ehrlich zu sein, du hast es ja gerade gesagt, ganz, ganz viele Ehrenamtliche sind Frauen. Wenn wir uns aber die Führungsstrukturen angucken, also wer ist Vorstand, wer ist Geschäftsführung, haben wir eine Männerlastigkeit. Das Zweite, was du gesagt hast, ist ja, also Teilzeit ist aus Kostengründen häufig schwierig. Das ist natürlich, sagen wir mal, so ein bisschen Bullshit-Bingo. Also jetzt, wir kennen ja Situationen, wo sich zwei tolle Frauen auf eine Geschäftsführungsstelle bewerben, weil sie sagen, keiner von uns kann Vollzeit, aber die Stelle ist Vollzeit ausgeschrieben. Bewerben sich doch zwei Frauen in Halbzeit. Das ist doch eine super Lösung. Hochmotiviert. Und dann kommen solche Argumente wie, naja, zwei Leute in Teilzeit. Da haben wir ja Personalnebenkosten. Die sind ja etwas höher, als wenn wir nur einen haben. Das ist, wir reden da im Vergleich zu dem, was man im Jahr ausgibt, das sind ein paar Euros. Das ist überhaupt kein Argument. Was mich da so wirklich aufregt, ist, die jungen Initiativen machen uns das ja vor, dass das ja alles geht. Aber so die Alteingesessenen, die ohnehin quasi so ein bisschen in Schönheit sterben als Stiftung, zu wenig Geld haben, eine hohe Überalterung, die diese Chance nicht begreifen und schon gar nicht ergreifen. Das ist etwas, was ich gerade so in dem kleineren NGO-Umfeld deutlich wahrnehme.
Da hast du vollkommen recht. Also es ging ja jetzt neulich, ging ja so eine Twitter-Meldung durch, dass es jetzt auch so eine weibliche Doppelspitze gibt, es immer mal wieder. Also es taucht auf, aber wie du schon sagst, es ist eher die Minderheit. Und ja, ich glaube tatsächlich, dass so die neuen Startups, und das wäre auch so ein bisschen der Fokus, den ich nächstes Jahr legen würde, ne, dass man jetzt nicht so diese großen Tanker irgendwie anspricht und sagt, Mensch, ne, da gibt's Leute, die sich sozusagen auch durch so eine sehr beeindruckende ehrenamtliche Biografie da engagieren, sondern dass man sich auch mal so Startups anschaut im gemeinnützigen Bereich. Ich glaube schon, dass es da auch solche Modelle gibt, die sehr flexibel sind, ne, die man sehr, also gut anpassen kann. Studien zeigen ja auch, dass die jungen Menschen eigentlich gar nicht mehr Vollzeit arbeiten wollen, sondern es für sie auch total okay ist, eine 30-Stunden-Woche zu machen und sich quasi die restliche Zeit so zu engagieren. Also ich glaube, das ist tatsächlich ein Trend. Und wie du gesagt hast, Andreas, ich glaube auch, die eher traditionellen NGOs werden sich früher oder später da anpassen müssen.
Ich glaube auch, dass das ein wichtiger Punkt ist. Und du hast gerade aber auch für uns was ganz Wichtiges gesagt. Du hast nämlich gesagt, nächstes Jahr. Und die Frage ist ja, wollen wir vielleicht zum Schluss noch verraten, Andreas und Anna, was machen wir denn Tolles zum nächsten Jahr? Also natürlich werden wir wieder viele tolle Gäste haben, auch in unserem Podcast. Ne, Andreas, wir haben ein paar tolle Sachen in der Pipeline. Ich sage nur, das Thema Förderung wird hochkommen und Wohlstandsökonomie und so ein paar Sachen, mit denen wir uns da im Moment beschäftigen. Anna, du hast, glaube ich, ein paar ganz interessante Menschen des Monats und da wollen wir auch ein bisschen jünger werden. Aber wir wollen, glaube ich, auch, du bist ja ausgebildet, hätte ich beinahe gesagt, Kulturwissenschaftlerin. Wir wollen auch in Richtung Kultur noch was machen, ne? Oder?
Genau, also ich bin gerade ein bisschen verstärkt unterwegs im Thema Kulturfundraising und da könnten wir uns auch vorstellen, dass wir da mal irgendwie einen größeren Impuls geben oder überlegen, wie könnte man eben auch dieses Thema Kulturfundraising platzieren. Tatsächlich ist der Kulturbereich in vielen Dingen ja unterfinanziert oder prekär unterwegs. Dort ist sozusagen die große Frage, wie kann ich durch zusätzliche Mittel oder Netzwerke, Beziehungsmanagement verstärkt Fundraising machen, sehr, sehr dringend und sehr, sehr präsent. Ich glaube, vor allem kleinere Kulturvereine können sich das aber gar nicht leisten, richtig, jetzt sich ja irgendwie einen Fundraiser einzukaufen oder so. Und da wollen wir überlegen, ob es da Möglichkeiten gibt, da sozusagen Angebote zu schaffen. Aber das ist, glaube ich, noch nicht alles. Jörg, willst du sonst noch erzählen, was so Themen sind, die im nächsten Jahr spannend wären?
Naja, also wir wollen natürlich verstärkt, wir haben dieses Jahr ja schon angefangen, unsere Präsenz in der Schweiz und in Österreich auszubauen. Das werden wir vertiefen. Wir haben jetzt für die Masterclass weitere Videos aufgenommen. Also zum Beispiel wird es so einen Grundlagenkurs durchaus für fortgeschrittene Fundraiser geben zum Thema Großspenden. Und es wird auch von mir nochmal einen Kurs zur Krisenkommunikation geben. Wir planen im Moment weitere Kooperationen. Wir sind durchaus der Meinung, dass so eine Plattform wie Neues Stiften, dass es toll ist, wenn die einen Digitalisierungsschwerpunkt hat, aber vielleicht solltet ihr auch in anderen Bereichen, Stichwort Steuerrecht, nochmal gut aufgestellt sein. Das werden wir uns alles nochmal angucken und das werden wir ausbauen und wir versuchen, ne, Andreas, wenn wir da unsere Redaktionsabläufe hinkriegen, auch den Newsletter, wenn es denn geht, von 14-tägig auf wöchentlich hinzubekommen und natürlich auch so ein bisschen die Frequenz unserer Podcasts im nächsten Jahr zu erhöhen. Aber ich glaube, da kannst du noch was zu sagen, Andreas, ne?
Ja, was ganz, ganz wichtig ist, Jörg, ist, wir wollen auch stärker in den digitalen Austausch gehen. Also es wird jetzt auch mehr digitale Austauschmöglichkeiten geben. Das heißt also Online-Impulse, Online-Seminare. Das, glaube ich, ist auch spielt eine wichtige Rolle, weil viele unserer Leserinnen und Leser, Hörerinnen und Hörer auch immer wieder sagen, sie möchten gerne auch untereinander in Austausch kommen. Wir haben das ja sehr erfolgreich gemacht mit dem Thema Markt und Überalterung und anderen Formaten. Das finde ich durchaus spannend. Ich glaube, dass es tatsächlich auch im Podcast so sein wird, dass wir stärker nochmal in die journalistische Arbeit hineingehen. Es wäre ja quasi auch nicht klug, deine Kompetenz, Jörg, an der Stelle nicht stärker zu nutzen. Insbesondere Jörg und ich werden viel stärker nochmal in Themen eintauchen und viel tiefer bohren, da wo ich es fachlich kann, also Fundraising, Großspenden, Philanthropie, will ich das von der fachlichen Seite tun. Und das Ganze wird dann von Jörg im Wesentlichen journalistisch begleitet. Und umgekehrt, wenn wir Jörgs Themen haben, Kommunikation, Krise, Marketing, dann wollen wir das umgekehrt machen. Und ich glaube, dass wir damit nochmal die Qualität der Podcasts deutlich steigern.
Genau. Ja, schönes Schlusswort. Bleibt mir dann auch nur zu sagen. Und falls eben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch Anregungen haben, Tipps, Wünsche, Menschen des Monats, zu interviewende Podcast-Teilnehmer und Teilnehmerinnen, dann gerne unter www.neues-stiften bzw. www.neues-stiften.de gerne uns kontaktieren. E-Mail-Adressen stehen da drauf. Anna ist immer zu erreichen. Und dann freuen wir uns, wenn wir quasi in das nächste Jahr starten.
Super. Danke, Jörg. Und danke Wunderbar. Für das Gespräch.
Genau. Tschüss. Vielen Dank euch. Bis bald. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.